Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Freuen uns sehr über zwei Jungs, deren Bandname in Latein so viel heißt wie in Vollendung.
1995 in Berlin gegründet und feiern dieses Jahr ihr sage und schreibe 25-jähriges Jubiläum. Glückwunsch!
Ja,
inzwischen haben sie schon 13 Alben veröffentlicht und die letzten Alben schaffen es alle in die Top 5. Viele davon, sehr viele davon, auch auf 1.
Zum Beispiel das aktuelle Album, das im Mai rauskam. Platz 1 der deutschen Albumcharts. Yeah!
Yeah. Eigentlich wären sie auf Tour, auf Bogentour, aber aus Corona stillgelegt. Deswegen sind sie heute hier.
Ja, neue Termine stehen schon fest für ihre Tour, die sie natürlich nachholen. Aber heute hier zum Glück, dank Corona, kann man in dem Fall sagen, sie sind hier. Und zwar herzlich willkommen Basti und Specki von In Extremo.
Cheers, Jungs. Schön, dass ihr da seid.
Prost. Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Vielen Dank.
Prost. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir kommen natürlich hier eigentlich schon zur nächsten ersten Rubrik, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwar der Startshot. Ja, da stoßen wir erstmal an.
Darauf freuen wir uns immer am meisten.
Bevor wir labern, trinken wir uns erstmal einen rein.
Gute Idee.
Läuft mit Schnaps ab, oder? Mit, oh, krass.
Whisky, oh, Leute. Gut. Whisky, ihr seid bei Cowboys im Haus.
Ja,
da gibt's
Whisky. Sehr gut. Ja, wir haben uns auch schon lange nicht gesehen. Ne?
Ist ja auch, wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Grund.
Also genau,
auf
also
Eis oder nicht auf Eis?
Zum Anstoßen finden wir natürlich immer Gründe. Das hat unsere gemeinsame Historie bewiesen. Ne? Wir haben schon oft zusammen mal das Glas erhoben.
Ja, das ist gut.
Und es war immer sehr, sehr schön und es war immer sehr, sehr lang.
Ja, und die letzten Teile kann ich mir auf jeden Fall immer nicht erinnern. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Danke, danke. Ja, in diesem Sinne mit Eis, ja.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja Kritik bekommen, dass man Whisky nicht mit Eis trinkt, ne? Beziehungsweise...
Machen wir, was andere sagen?
Ja,
nein.
Ja.
Herzlichen Dank, das sieht sehr gut
sehr
aus.
Sehr gerne.
Ich trinke so selten Whisky oder Bourbon, ich wüsste es ja nicht. Oh, jetzt hier. Ja, vielen, vielen Dank.
Jedenfalls für die schöne Klimperdrinks.
Und Prost.
Herzlich willkommen.
Prost, eine Gelegenheit.
Basti?
Ja.
Prost. Salute.
Prost.
Tschüss. Jungs, Mensch,
ja.
Wir haben eine Menge Parallelen, haben wir in der Vorbereitung festgestellt. Also wussten wir auch vorher schon. Ne? Beide Bands sind aus Berlin. Beide Bands haben 7 Mitglieder, mindestens.
Ja.
Wir benutzen beide Mainstream-unübliche Instrumente.
Mhm. Richtig. Und sind eigentlich auch beide.
Nicht, so noch nie gesehen,
nicht nur das, wir mixen Rock, Rock'n'Roll mit sehr artfremden Genres.
Richtig. Ja,
in unserem Fall Country, in eurem Fall Middle-Age-Metal, habe ich gelesen. Klingt doch fast cooler als Mittelalter-Rock.
Man sagt ja auch Medieval-Rock.
Medieval?
Medieval ist, glaube ich, der international Slogan für eigentlich das Mittelalterliche.
Das klingt richtig gut eigentlich.
Das Schöne ist, dass beide Bands ja Spartenbands sind eigentlich. Und wir trotzdem einen gewissen Erfolg irgendwie mit beiden Bands feiern dürfen.
Ja.
Und das gibt einem ja auch immer, besonders auch in diesen Zeiten, so ein bisschen Mut, da weiterzumachen, weil man merkt, dass man eben auch weiß, dass die Leute auch auf genrefremde Sachen stehen oder eben nicht nur den klassischen Mainstream.
Es ist, man ist ein bisschen krisenfest, ne? Dadurch irgendwie, weil das schon speziell ist, was wir alle machen, aber wir haben unsere Fanbase über viele, viele Jahre, ihr doppelt so viele Jahre fast auf dem Buckel wie wir.
Wann habt ihr euch?
Ja, auf jeden Fall bei uns.
Wir haben
2005 erste Album und 2004, also ja, wir sind schon auch gut dabei mittlerweile,
aber
ihr habt noch ein paar Jahre voraus.
Ja. Ja.
Aber man hat seine Fanbase inzwischen und auf die kann man sich ja verlassen.
Voll.
Hätten
wir
hier
nicht, würden wir hier auch nicht sitzen, ganz ehrlich.
So ja, und ihr sitzt hier, wir haben noch eins gemeinsam, wir haben alle unter diesem Dach hier schon geprobt. Ne? Ihr hattet ja auch ein Räumchen.
Ja.
Mhm. Ja. Dann haben wir natürlich beide zu Beginn unserer Karriere recht viel gecovert.
Ja.
Ist auch eine Gemeinsamkeit, kann man so sagen.
Ja.
Ja, bei uns war es ja eher nicht so Cover, sondern eher so traditionelle Melodien von den Dudelsäcken oder irgendwie so. Also jetzt Cover-Version, wir haben natürlich...
Alte Weisen aufgegriffen.
Ihr habt es cleverer gemacht, ihr habt die GEMA einkassiert dann, ne?
Ja, weil die freie Bearbeitung.
Überarbeitung. GEMA.
Also wir haben natürlich auch ein paar Cover-Versionen über die Jahre so gemacht, also von diversen Bands, Editors oder Metallica und hast du nie gesehen. Aber wir haben dann sozusagen angefangen mit diesen traditionellen Melodien, die wir aufgegriffen haben, ne? Aber ihr, ihr seid gleich losgestartet mit richtigen Coverversionen.
Wir haben gleich gecovert.
Das war die Grundidee damals.
Was ein großer Zufall eigentlich ist, weil ihr habt doch damals, das muss im Jahr 2004 gewesen sein, eine lange Saison dann eben auch auf euren Style gemacht. Ist es richtig? War es 2004 oder 2005?
Like Ice in the Sunshine. Ach so, nee, es war 2005.
2005, okay.
2004 war mal, also unser erstes Album kam 2005 raus und damit auch die ersten Singles und diese Langnese.
Aber vier waren wir schon in ein paar Clubs unterwegs.
Wir waren schon unterwegs, gespielt. Selbstverständlich.
Das Lustige ist nämlich, dass wir uns eigentlich da schon hätten über den Weg laufen sollen, also jetzt in der Konstellation, weil ich habe 2004 in dem Langnese Summer Club in Spanien gearbeitet, ein halbes Jahr. Oha. Und ihr wart dann 2005 auf
Sardinien.
Ja. Sardinien. Da konnte ich aber nicht mehr, weil ich dann schon wieder in Deutschland verwurzelt war und da hätten wir uns aber eigentlich schon treffen sollen.
Sardinien war auch geil. Das war so irgendwie so Summer-Ferien-Holiday-Camp für irgendwelche Leute, die Gewinnspiele bei Langnese gewinnen konnten. Und dann haben wir als Band gespielt. Und war auf jeden Fall, das war eine ganz harte Sache. Also wir waren eine Woche betrunken.
Ja, ich glaube.
Und ich erinnere mich, mein letztes Bild, was ich davon habe, ist, wie unser Schlagzeuger das gesamte Zelt samt Inventar zerlegt hat. Da war ein guter Ring.
Die morgens um 6
stand er draußen auf dem Campingplatz und hat dieses Bett und Zelt zerlegt. Ich weiß nicht, weil irgendwie war er schlecht drauf.
Ja. Aber ihr wart sozusagen eingekauft als Entertainment.
Wir waren das Partyprogramm.
Ja, aber da war gar nicht viel los. Also es war jetzt keine Menschentraube am Strand, wie man so aus den
Werbespots.
Ja, 30 People.
Und dann habt ihr
wir ganz peinlich, da noch hell draußen auf ein paar Holzbrettern am Strand. Bisschen gespielt.
Okay. Ja, aber haben nur noch dunkle Erinnerungen an die Zeit.
Naja, lass uns nicht darüber sprechen, Freunde. Wir sind ja jetzt heute, wir wollen uns euch widmen in erster Linie.
Das ist schön.
Gemeinsamkeiten, die letzte ist, ihr habt auch Künstlernamen, so wie wir. Mhm. Und da würde ich sagen, kommen wir erstmal zu euch. Ihr seid ja eine große Band, auch 7 Leute, wie wir gerade gehört haben. 2 sind da, nämlich Van Lange. Basti, dein Künstlername. Du bist seit 99 Mitglied und spielst Gitarre, du singst auch und Zista.
What the fuck
ist
Zista?
Sisters
and Brothers.
Ja, du, ich frage mich, was ist die Zista? Die Zista ist so ein...
deine hässliche Schwester.
Altes Saiteninstrument mit 6 Saiten, 8 Saiten, gibt ein paar verschiedene Ausführungen.
Ja.
Und ist eigentlich wie so ein bisschen eine Mischung zwischen Mandoline und Akustikgitarre. Zista. Es gibt unterschiedliche Bauweisen und unterschiedliche Stimmungen mit dem Ding. Und Micha zum Beispiel hat so eine sich bauen lassen, die total schwer zu spielen ist. Und und ich muss die dann im Studio immer spielen. Und das ist immer ganz furchtbar. Und Boris hat zum Beispiel etwas besser, also Yellow Pfeiffer, einer Dudelsack-Spieler, der hat eine etwas besser spielbare und das ist aber so ein bisschen hat teilweise einen Sound, so ein bisschen wie eine Sita. Ach, das muss man sich vorstellen. Eine Mischung zwischen Mandoline und Sitar.
Ah, ja.
Und also, so in die Richtung geht es. Und da kann man eigentlich, das ist nochmal so ein ganz guter Sound-Effekt manchmal auch.
Aber die muss man sich bauen lassen. Die gibt es nicht irgendwo zu kaufen bei Thomann oder so.
Nee, bei Thomann glaube ich nicht. Also da gibt es vielleicht eine andere Variante. Heißt vielleicht anders. Mandoline, Bariton-Mandoline, keine Ahnung. Mhm. Aber grundsätzlich lässt man die sich eigentlich bauen. Aber man kriegt schon auch Zister-Instrumente irgendwo her. Hm. Ja, spiele ich aber jetzt nicht, ist nicht mein Hauptinstrument.
Ja, das wissen wir. Du spielst hauptsächlich Gitarre. Specky Drums, natürlich, ist dein Künstlername.
Specky TD.
Was ist denn TD?
Ja.
Haben wir uns nämlich beide gefragt, wofür steht TD?
Na, erstmal Prost.
Achso, wird es jetzt so schlimm?
Und dann versuche ich es kurz zu machen. Prost.
Cheers, also nimm einen tiefen Schluck.
Ich war 1996 auf Tournee mit Jackson Browne in Amerika und der hat mir dieses Kürzel angehangen. Was er damit gemeint hat, habe ich bisher noch nicht rausgefunden.
Nein?
Nein. Und es ist mir aber hängen geblieben und ich habe es dann irgendwie eingepflegt, eigentlich erst als eine Art Gag. Ich heiße Speckhardt mit Nachnamen, da liegt der Specki relativ nah und habe dann irgendwie dieses Ding irgendwann mal dran geschrieben und seitdem steht es ganz ehrlich auch da. Nicht, dass ich es jetzt loswerden wollte, aber nachdem ich selbst nicht genau weiß, was es eigentlich bedeutet, kann sich auch jeder sein eigenes Ding zurechtzimmern.
Verstehe das für Top Drummer oder so?
Turbo Diesel.
Auch gut.
Aha.
Ich weiß es nicht.
Toller Dude.
Top Drummer.
Toller Dude. Total doof. Man weiß es nicht.
Ja, da gibt es Möglichkeiten. Ne? Aber ich kenne ja die Geschichte und es ist wirklich so, immer wenn Spiegel danach gefragt wird, was bedeutet, kommt genau die Geschichte, er weiß es nicht.
Mhm. Ist auch so, eine Geschichte, ist eine gute Story.
Wenn es bei uns ist, man kriegt ja diese Künstlernamen, man kriegt die ja sozusagen eigentlich auch wirklich von anderen Leuten, die werden immer zugewiesen. Also ja. Bei mir war halt so, weil ich kurz Zeit mal in Amsterdam gelebt habe und deswegen kam diese Van Lange dazu und so weiter.
Van Lange heißt
das. Ich muss auch sagen,
Van Lange.
Weil ich Lange heiße, bitte dann.
Ja, ich war ja, auch noch, ich war ja vor meiner Zeit bei InXtremo öfter auch mal bei InXtremo Konzerten, mhm. Weil ich ja auch vorhin oder vor der Zeit bei InXtremo schon in Genre verwandten Bands gespielt habe und so, natürlich auch ein großer InXtremo-Fan war. Und da hat Micha, unser Sänger, natürlich Basti auch immer dann vorgestellt. Und hier aus Holland, Van Lange. Als wir uns das erste Mal, das
klingt ja
habe ich mir dann gemerkt. Und als wir uns dann kennengelernt haben, habe ich gar nicht genau gewusst, dass Basti natürlich eine totale Berliner Schnauze ist und mit Holland nur die eine kurze Zeit in Amsterdam zu tun hatte, beziehungsweise eigentlich gar nicht wirklich
verbandelt. Gekifft wie ein Holländer, aber gar kein Holländisch. Ja.
Also, und Micha, euer Sänger, heißt das letzte Einhorn. Hat er den Namen selbst bekommen oder ist sich selbst gegeben?
Ich glaube, in dem Fall hat er sich das selbst gegeben, weil er sich irgendwie, er musste sich mal wirklich finanziell über Wasser halten, so kurz nach der Wende, und hat dann irgendwie T-Shirts gedruckt und hat irgendwie da so Motive gehabt mit das letzte Einhorn oder mit dem Einhorn vorne drauf oder Klaus Kinski, das letzte Einhorn, gibt so ein berühmtes Shirt. Und ich will jetzt ja nicht lügen, und wenn Micha das hört, er wird vielleicht sagen, oh Gott, jetzt erzählt er die Geschichte. Aber ich glaube, der hat dann irgendwie T-Shirts gedruckt aus Geldmangel und hat die dann sozusagen auf den Mittelaltermärkten oder da, wo er sich rumgetrieben hatte, zu der Zeit dann verkauft.
Da kommt ja auch Einhorn ganz gut, so als Fabelwesen auf
Mittelaltermärkten. Und dann kam, ich glaube, da kam das so ein bisschen bei
macht
ihm.
Sinn.
Ja, also macht total Sinn.
Ist gekauft, die Story.
Aber wo kommen denn eure Künstlernamen her?
Ja.
Mal dazwischen jetzt. Also, dürfen wir denn auch Fragen stellen? Oder?
Ja, sicher, weil der Bandname zuerst war. Also Sascha kam mit dem Vorschlag, was hältst du von Bosshaus als Bandnamen? Ja, weil es gibt ja den Song von den Sonics, ist also jetzt nicht, viele denken immer Ponderosa und Bonanza, aber es ist tatsächlich ein Song von den Sonics. A Real Boss Hoss besingen die, das ist halt eine fette Karre. Und da hatten wir halt die Idee, dann können wir doch Boss und Hoss machen.
Da wir zu zweit angefangen haben, im stillen Kämmerchen, haben wir mit der Idee angefangen und dann war halt einer Boss, der andere Hoss.
Okay.
Und dann haben wir den Nachnamen haben wir uns selber überlegt.
Ja, also erst kamen die Bandmember dazu, dann hat man die Idee, klar, das ist irgendwie, da ist Potenzial, wir müssen das Ding auf die Bühne bringen, und haben halt im Freundeskreis gefragt, wer macht mit, und dann war eben Stefan, André und so weiter, ne? Und dann konnten die ja nicht so heißen. Und dann kam er drauf, dann brauchen die halt auch Künstlernamen. Und dann war es Hank, Frank, Russ und Gus und Ernesto.
Ja, wir fanden es auf jeden Fall lustig.
Sehr, sehr geile Namen, finde ich, muss ich echt sagen. Als ich das erste Mal gelesen habe bei euch, also muss ich sagen.
Ja, bei Boss und Boss haben wir uns gedacht, dann muss er auch Russ und Gus. Weißt du, so
Hank und Frank.
Ja, aber ist sehr schön, weil es ist eine Gemeinsamkeit, die wirklich die Bands ein bisschen verbindet. Ne? Also Künstlernamen, die man bekommt oder wo immer man die herbekommt.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber hinter so einem alter Ego kann man sich so zumindest showmäßig auf der Bühne auch ein bisschen verstecken. Also mir hilft das zum Beispiel so für die Performance, für das Entertainment, dass man auch irgendwie eine Kunstfigur ist.
Vielleicht
teilweise. Deswegen ist es verschmolzen und eins, aber.
Ja,
da ist der Name aber auch Programm, ne? Boss ist natürlich auch ein Name, der einem nochmal extra einen drauf gibt, oder?
Ja, natürlich. Max Mütze wäre jetzt nicht so geil.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass man sich, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, verkleidet. Dass man so ein bisschen in so eine Art Kostüm oder dann in so eine Rolle schlüpft und dadurch natürlich der Name, der Künstlername vielleicht, aber auch, dass man einfach ein bisschen sich für die Show umzieht und dann auch danach wieder ein normaler anderer Mensch ist und einfach Entertainment macht. Ich glaube, daran liegt es
auch. Finde ich auch. Ich finde es auch wichtig, sich also outfitmäßig, ne, für eine Show irgendwie ein bisschen abzuheben vom Alltag.
Das ist ja Showbusiness, ne?
Ja, das ist aber natürlich auch wie die Band gestrickt ist, war. Also wenn du jetzt sozusagen eine Dreimann-Kombo bist, dann wird es fast unglaublich.
Wenn du in die Band bist, dann kommst du so hoch, wie du gehst.
Ja? Auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man vor einer Show sich umzieht und dann in diese Rolle schlüpft und trotzdem man selbst bleiben kann. Ja, was klar. Ja bei beiden Bands auch der Fall ist. Also wir sind ja nicht jetzt wie ein Zirkuspferd, das dekoriert wird und dann muss es hier die Hacke, Spitze hoch das Bein machen, sondern wir sind ja trotzdem immer noch die gleichen Typen.
Ist auf Dauer auch anstrengend. Wir haben ja angefangen, konsequent auch unsere Moderation zwischen den Songs auf Englisch komplett und am Anfang in den ersten 2 Jahren dachten die Leute, wir kommen aus Amiland. Ne?
Macht ihr das immer
noch? Also nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Also da musst du natürlich das auch privat immer spielen, ne? Und je bekannter du wirst, desto mehr Leute erreichst du und dann irgendwann, ach, ihr redet ja Deutsch und so.
Ja, also, ja,
so und dann war man im Fernsehen irgendwann
Spätestens Voice da und, so. Bruch, würde ich
und
sagen.
Da musste man dann halt auch da
dann bisschen, ist es, dann ist es auch
wir
nicht mehr,
switchen jetzt so ein bisschen.
Dann ist es auch unglaubwürdig und dann wird es auch ein bisschen albern, wenn du dann was aufrechterhalten willst, was längst enttarnt ist. Am Anfang war das ja, ganze Bosshaus-Ding war schon auch eine Schnapsidee. Ne? Das war so ein Just-for-Fun-Ding, so am Tresen. Entscheiden, lass mal Country-Songs machen, lass Songs covern, das ist irgendwie witzig, ne? Britney Spears auf Country zu machen und gleichzeitig Jimi Hendrix und irgendwie Eminem und Co. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt als Cowboys auf die Bühne, sind Bars und Haas und dann reden wir natürlich so, howdy folks in France. Und dann irgendwann, wenn du im Mainstream angekommen bist und bei Voice of Germany sitzt, dann kannst du nicht danach auf die Bühne gehen und sagen, howdy folks!
Ja, das ist ein Dick Brave-Phänomen.
Ja,
also der hatte, glaube ich, ähnliches. Das heißt sozusagen, eigentlich das hätte der Serien durchgezogen, aber dann war natürlich auch klar, natürlich wusste jeder, ist Sascha.
Ja, ist der Bogen der Witz weg.
Ja, irgendwann wird es halt so ein bisschen komisch.
Wird's albern.
Aber was war denn euer größter Bandhit, also den ihr auch selbst geschrieben habt oder der erste, besser gefragt.
Ach, das ist inzwischen so schwierig zu sagen.
Das ist mir klar.
Wo fangen wir jetzt an?
Alles klar. Ist größer.
Alles klar,
also ich glaube, initial war es auf jeden Fall Don't Give Me That.
Aha, okay.
Das war auf jeden Fall so die Phase.
Sieben Jahren?
2011.
Okay, ach so lang, okay.
Elf Jahre, stimmt.
Wir sind auch schon lange dabei, Specki.
Ja,
das war die erste Nummer, die wirklich im Radio richtig zündete. Also wirklich so Heavy Rotation-mäßig und in
mit
den Charts war.
Platz 1 Single-Charts und so, also nicht in Deutschland, aber in Österreich. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
Ja, damit ging es los.
Ja, mit denen stimmt sowieso nicht.
Doch, die sind großartig, die Österreicher haben richtig
gut. Wir haben auch wahnsinnig geile Fanbase in Österreich, muss man wirklich sagen.
Ja, nee, wirklich. Also, da ist gerade nochmal gerettet hier.
Obwohl wir in Österreich in den letzten Jahren nicht ganz so viel Glück hatten mit unseren Festival-Slots, beziehungsweise ich kann mich erinnern an Rock in Vienna auf der Donauinsel.
Ja.
Da haben wir 2-mal hintereinander gespielt, weil das erste Konzert musste nach 7 oder 8 Minuten abgebrochen werden, weil ein wirkliches krasses Unwetter um die Ecke gekommen ist.
Aber stimmt, und hatten wir bis dato auch noch nicht so erlebt, dass wir eine Show wirklich deswegen absagen müssen, dass er so doll schifft und so doll in die Bühne rein schifft hat.
Dass man abbrechen muss. Ja, das ist ja
wir abbrechen,
das und stimmt. Im Jahr drauf wurde unser Konzert dann praktisch wiederholt, weil es uns eben erwischt hat an diesem Tag.
Aha.
Und da war auch irgendwas. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber da hat irgendwas nicht hingehauen. Wir haben aber dann lang mit Deichkind an dem Abend gefeiert.
Ein Wahnsinnstag.
Die dann danach uns gespielt haben. Und von dem her, also Österreich, ich habe da auch immer gute Erinnerungen, aber ich weiß, dass besonders in Wien die letzten Jahre für uns nicht ganz einfach waren. Was auch immer da uns im Wege stand.
Warte mal, hast du nicht irgendwie ein Hotelzimmer auseinandergenommen? Oder denn das war ein Solothurn, ne? Es war in der Schweiz.
Da möchte ich gleich was anfügen. Nicht ich, sondern eigentlich, wie wir hier sitzen, wir beide zusammen. Das war auch ein Backstage-Gespräch.
Ihr beide. Aber du hast die Rechnung bekommen, oder?
Ich habe die Rechnung bekommen.
Ja, aber das ist eine riesen Geschichte. Also eigentlich kann man jetzt nicht sagen, wie auch war die Zeit.
Na egal, lass mal so stehen.
Also Zimmer zertrümmert und du hast
Backstage-Bereich.
Die Rechnung
bekommen.
Nur ihr Zimmer. Beide.
Na, wir waren angefangen. Es ging los mit einer ganz friedlichen Tortenschlacht. Und die hat sich dann einfach ein bisschen hoch gesteigert. Und am Ende war nichts mehr da, wo es mal stand, beziehungsweise auch nicht mehr für den eigentlichen Gebrauch zu gebrauchen oder zu benötigen.
Also ich kann mich noch auch richtig dran erinnern, das war wirklich leider oder lustigerweise auch wirklich so ein Ausrastermoment. Also wir haben eine wunderbare Torte geschenkt bekommen. Ich weiß ja nicht, ob von Fans oder von den...
Sag nicht von Fans jetzt.
Stell
dir nichts in Falsch.
Schneid mal raus. Ich weiß es einfach nicht. Da stand jedenfalls eine Torte da und dann musste die Torte natürlich auch mal geschmissen werden und so weiter und wir sind so ein bisschen durchgedreht.
Eskaliert.
Warum hast du das sozusagen auf dem Schirm, Sascha, dass du weißt, dass wir eine
Okay. Wer weiß es nicht? Ja. Das spricht sich rum. Und das sind doch die Stories, die so eine Rockband wie ihr braucht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Hallo, komm, das haben wir jetzt hier nochmal richtig hier on the air. Ich meine, hören Millionen Leute jetzt zu. Und das stärkt ist, euer Image.
So die beiden Neuen in der Welt.
Die beiden Neuen, genau. Die beiden Neuen.
Das sagen wir auch noch zu unseren Neuen.
Das ist aber bei allen, die vom ersten Tag dabei waren, sind immer die Neuen. Ja, das ist auch so. Malcolm, der kam irgendwann 2007 dazu, ist immer noch immer der Neue.
Und Stefan
auch.
Brian Johnson ist nach 40 Jahren bei AC/DC ausgestiegen als der neue Sänger. Und der kann, also, das hat 40 Jahre gehalten. Da müssen wir noch ein bisschen ackern.
Der neue Sänger von AC/DC.
Aber Basti, wir kennen uns ja schon noch viel, viel länger.
Ja.
Viel länger, als es in Extreme überhaupt gibt.
Absolut, absolut. Wir haben ja schon in derselben Band musiziert.
Wir haben in der ersten Band, also für mich war das mit meine erste vernünftige Band. Damals, Slushhead.
Darf man
das
sagen?
Das darf man sagen. Das war unsere Grunge-Band damals.
Ja.
Da waren wir ganz kleine Küken.
In welchen
das war, wann war das, Jahren? 91?
Ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das machen darf. Müssen wir vielleicht auch, darf ich mal kurz Sascha und Specki mal ein Foto zeigen, wie wir beide in der Band gespielt haben?
Unbedingt.
Weil das ist ein
Foto. Also ich möchte es vorher sehen, aber...
Ich habe neulich versucht, das ist, weil ich das wirklich Plan habe, wie wir mal ausgesehen haben auf der Bühne. Das ist jetzt...
Ja, ich sah schon immer gut aus eigentlich.
Ja, du ja.
Du auch.
Ich will es auch sehen.
Ja, damit ihr
voll wisst, die Matte.
Da haben wir zusammen angefangen und dann... Ja. Dein Bruder war auch immer mit von der Partie, ja. Uli, als Schlagzeuger in diversen Formationen. Also du warst auch bei Buhn, warst du auch mal kurzzeitig involviert,
bei
oder?
Bei Buhn auch, ja.
War ja auch eine Band von mir, da warst du dann auch mit bei. Und ich glaube, nur weil du bei In Extremo nämlich 99 angeheuert hast, haben wir dann im Folgejahr...
Die Freundschaft gekündigt.
Nee, durften wir Support sein bei euch.
Ja,
ich stimmt. Erinnere mich nämlich noch. Buhn war nämlich, wir waren damals mit meiner Band Buhn Support bei In Extremo 2001 oder so.
Wo Toddy gespielt hat. Mein Kumpel Toddy, der mal für Kai, als Kai erkrankt Toddy, war, genau. Hat Toddy sozusagen ist eingesprungen, mit dem habe ich dann zu Hause die Songs von In Extremo.
Das war doch euer Bassist, oder?
Genau, und das war sozusagen der Bassist von Buhn. Mhm. Jetzt nicht bei Sludgehead, aber bei Buhn, wo Alec auch gesungen hatte.
Ja.
Da habe ich kurz mal so ein bisschen mitgemacht und ein bisschen, naja, Recording war eben damals auch eine andere Zeit, lief nicht so gut, aber da waren wir eigentlich immer so ein bisschen verbandelt.
Das stimmt.
Wann wir uns das erste Mal kennengelernt haben, weiß ich gar nicht wirklich genau, aber Anfang der 90er.
So was, 90 rum.
Der 90er irgendwie so.
Und als ihr zusammen auf Tour wart in der Columbia-Halle, da war ich dann im Publikum, ne? Habe ich euch beiden zugeguckt.
Ah,
ja.
Du warst.
Ja, ich war das.
Kanntet ihr euch aber noch nicht, oder?
Wir kennen uns seit 2000 ungefähr.
Und das war so das erste Jahr, wir haben uns dann halt angefreundet, zusammen gearbeitet und nach Feierabend sind wir Bier trinken gegangen, haben uns musikalisch ausgetauscht und er war dann mit Buhn unterwegs und dann bin ich natürlich aufs Konzert.
Aber darf ich reinfragen, ihr sozusagen ihr werbegrafikmäßig seid ihr
genau, zusammen? Genau, wir haben uns beim Job kennengelernt. Also okay. Gab eine Werbeagentur in Kreuzberg, da saß ich an der Maus. Also nicht an der hübschen Maus, sondern an der Computermaus.
Und Sascha war das
Mauspad. Und schraubte eine Grafik und Sascha kam rein. Du hattest da einen Vorstellungstermin oder war dein erster Tag?
Das war mein erster Tag. So. Ja, ich hatte den Job dann schon und kam dann rein. Und dann saß er dran am Tisch und hat gerade mit dem Lineal und einem Cutter sein Demo-Cover zu
führen. Ah, okay. Das war übrigens alle damals.
Und, ja klar. Und dann habe ich kam ja auch dann, hatte ja auch meine Band und sehe ihn da ein Cover schneiden. Und ich gesagt, hast eine Band. Und er so, ja, ich habe eine Band. Und ich so, ich habe auch eine Band. Zack, hat mir ein Thema.
Wir müssen einen eigenen Podcast machen, dann laden wir die Jungs vom Boss aus mal
ein. Ja, ja, genau. Aber ihr habt heute auch neben In Extremo auch noch eine Band.
Ja.
Ne?
Ja.
Fährmann.
Felder.
Die hieß mal kurzzeitig Fährmann.
Ah.
Da gab es rechtliche Probleme und wir mussten uns kurz vor der Angst
Felder umbenennen. Klingt auch cooler.
Ja. Es ist eine Felder geschrieben mit AE. So,
aber
ja,
das, da, AE geschrieben. Da habe ich noch vorher noch mal geguckt, weil wir haben eben wollten da ein bisschen googeln und dann kamen wir auf eine andere Fährmann und dann in Edwarten und dann sind wir auf In Extremo und da hat Micha noch irgendwie angekündigt, auf irgendeiner Seite steht noch Fährmann.
Wo steht?
Also das war ein bisschen schwierig zu der Zeit, als dieses Album kommen sollte. Das ist ja eine Fusion aus Musikern von In Extremo und Unheilig.
Ja.
Mit einem phänomenalen Sänger aus Leipzig, Kai Niemann, der wirklich eine ganz beeindruckende, tolle Stimme hat und auch schöne Texte schreibt. Und das war eigentlich für Basti und mich die Initialzündung, dass wir gesagt haben, wir machen das eigentlich überhaupt, weil bei uns ging es ein bisschen drunter und drüber, kurz vor Veröffentlichung des Albums, und wir mussten dann nochmal die mehr oder weniger Reißleine ziehen und uns eigentlich umbenennen.
Mhm. Wegen dem Namen.
Ja.
Weil eine Band kam und meinte, hier, Leute, geht nicht.
Ja, es gab einen Singer-Songwriter, der Fährmann hieß, und da gab es dann auch die Kinderleien, konnte man sich auch nicht einigen.
Kann passieren, ja.
Ist aber auch nicht tragisch, wir machen das sehr gerne und macht uns großen Spaß, und wir machen es eigentlich so auch ein bisschen als Ausgleich, sage ich mal, weil wir mit Enextremo zwar viele Konzerte spielen, aber auch unsere Post.
Cheers. Na, ich denke, also ich könnte mir vorstellen, dass das als Musiker, wenn man so viele Jahrzehnte jetzt quasi Mucke macht, wie wir ja alle, dass man ja einfach auch mal Lust hat auf ein paar andere musikalische Farben.
Total.
Ja, wir sind ja sehr, sehr, sehr viel unterwegs mit dem, was man macht, und das ja auch sehr, sehr gerne, aber natürlich hat man als Musiker auch mehrere Facetten und hat ja vielleicht einfach Bock, auch mal musikalisch ein paar andere Sachen auszuprobieren.
Auf jeden Fall.
Na voll, man ist ja nicht total verheiratet mit der Band. Mhm. Ich meine, wir sind ja alle so, wie wir hier sitzen, zu viert sind wir ja total glücklich, dass wir in einer erfolgreichen Band spielen und dass wir gute Leute um uns rum haben und so weiter. Aber man ist ja trotzdem nicht verheiratet. Also, wenn ich aus meiner Sicht gucke, dann möchte ich einfach noch irgendwie was anderes machen. Und bei Specki weiß ich, dass er genauso tickt. Und bei euch kann ich mir das auch vorstellen. Ihr macht ja auch immer noch mal ab und zu nebenbei was. Und das gehört doch dazu. Du bist ja ein Musiker jetzt in deinem Leben. Und jetzt
nicht dagegen, absolut. Nö,
obwohl, erweitert ja den Horizont. Obwohl, auch. Du, Basti, hast mal gewitzelt, dass du dich für Musik eigentlich gar nicht interessierst.
Ja, ist auch immer noch so.
Dafür schreibt er ja ziemlich gute Songs, für das er nichts damit zu tun hat.
Interessiere mich nicht für Musik. Cool, dann mache ich ja welche.
Ja, und du, Specki, du bist ja dann seit 2010 dabei, ne?
Richtig.
Und kommst ja aus Bayern, ne?
Ja, ich komme aus der Nähe von München. Landsberg am Lech ist meine Heimatstadt, und bin 2010 über ein paar Umwege, aber dann sehr, sehr schnell zu Enextremo gekommen.
Mhm. Und wie bist du darauf aufmerksam geworden? Gab es eine Ausschreibung oder ein Vorspielen?
Also es war so, dass mein Vorgänger, Rainer Morgenroth, krank wurde und eine Akustiktour nicht spielen konnte. Die war dann im...
Den kenn ich auch noch, einen Rainer.
Den müsstest du absolut kennen.
Ja. Richtig, auch ein Berliner Urgestein am Schlagzeug. Mhm. Und der ist ausgefallen aufgrund einer Krankheit. Und dann hat das Telefon ganz schnell bei mir geklingelt. Und da hieß es, Specki, kannst du jetzt ins Auto steigen und jetzt nach Dresden fahren? Heute Abend ist die erste Show. Kannst du einspringen? Nein. Da ich gesagt, hey...
Leute, also keine Rockshow, sondern eine Akustikshow.
Eine Akustikshow. Okay. Genau. Also, und dann musste ich leider absagen, weil ich am nächsten Tag mit meiner damaligen Band Letzte Instanz aus Dresden auf Tour gefahren bin.
Okay, die kenne ich aber auch.
Mag sein.
Das ist
so eine Dark Rock, Grufti, Art Rock Band, so ein bisschen. Ja, und deswegen konnte ich eben diese Tour nicht spielen, und dann hat sich aber rauskristallisiert, dass sich die Band dann auch irgendwann von Rainer trennen wird. Und dann ging es eigentlich ganz schnell. Dann hatten wir einen Kennenlerntermin, der war eigentlich relativ wenig musikalisch, sondern eher dann auch am Becher. Weil die Band hat von Anfang an gesagt,
man muss sich erstmal anfreunden,
du musst zu uns passen, genau. Und so weiter. Und man kannte sich von Festivals auch schon. Ja. Wir haben öfter mal zusammen gespielt und ist sich über den Weg gelaufen. Und ich glaube, es ging nicht wirklich um musikalische Qualitäten.
Nee, geht's ja heute
um. Oder um den Adelschnitt ein bisschen zu
senken. Und auf jeden Fall war es so, dass wir dann ganz schön krass abgestürzt sind. Ich weiß noch, Micha, du und ich im Magnet an diesem Abend in Kreuzberg an der Oberbaumbrücke. Und dann war es irgendwie beschlossen. Also am nächsten
und
Tag.
Und dann hattest du den Job.
Ja. Dann hatte ich den Job und bin damit sehr glücklich und habe viele neue Freunde gefunden in Berlin und fühle mich sehr, sehr wohl.
Und vor allem dann gleich Rock am Ring?
Nach Rock im Park war mein erstes Konzert, genau. Wir haben gespielt am ersten Tag von Rock im Park, was praktisch mein Bühnenritterschlag war mit Enextremo.
5. Juni 2010 müsstet ihr wissen.
So im Dreh, genau. Also wir haben im Mai dann angefangen zu proben, und dann hat man 4 Wochen Zeit, da musste das Programm und die Setlist erarbeitet werden. Da bin ich natürlich mit relativ schlottrigen Knien damals auf die Bühne, war ja auch ein großes Festival. Ich habe mit meiner alten Band nicht ständig hier Rock am Ring und Rock am Ring gespielt. Das war schon irgendwie der erste Show, und dann stehen da, was weiß ich, 40, 50, was weiß ich, 60.000 Leute, keine Ahnung.
Leute.
Und Dave Grohl guckt noch zu, oder?
Richtig, du bist wirklich sehr gut informiert. Es war so, dass Dave Grohl, ich fange anders an, also nach dem Konzert war ich wieder in der Lage, nach starker Aufregung Nahrung zu mir zu nehmen. Stand dann nach der Show am Buffet und habe meinen Teller voll geladen, und dann klopft jemand hinter mir auf die Schulter und ich drehe mich um, dann stand da Dave Grohl.
Wie geil ist das denn?
Wow. Und ich so, Josh Orm stand übrigens ein paar Meter weiter noch. Also,
richtig, war die waren schon krass. Auch kurz vor der Show, die haben damals mit den Damn Crooked Vultures an dem Tag gespielt.
Ja.
Und dann sagt Dave Grohl zu mir, absolut. Hey, super coole Show, ich hab euch zugeguckt. Und ich so, okay, alles klar, Mr. Grohl, für mich war es ein Moment. Weil,
yes, sir.
Ja, yes, sir. Thanks. Also, du musst wissen, ohne dich würde ich wahrscheinlich nicht das tun, was ich hier tue, weil ich ein großer Nirvana-Fan in meiner Kindheit natürlich war und dann natürlich auch die Foo Fighters abgefeiert habe ohne Ende. Und dann hat er gesagt, das war eine super Show und super cool. Und dann sage ich, ja, Mr. Grohl, aber was du wissen musst, ist, das war mein erstes Konzert mit der Band in Extremo. Und dann gab es so eine Schweigesekunde. Und dann, hä? Wie, dein erstes Konzert? Ja, es war meine erste Show. Ich spiele erst seit 4 Wochen in der Band. Und dann hat er gesagt, was müssen das für derbe Motherfucker sein, die einen Drama zum ersten Mal bei der ersten Show auf so einem riesen Festival stehen. Und das spricht auch für die Band in Extremo, sich Sachen zuzutrauen und zu, Sachen durchzuziehen, die ohne zu sagen, wir machen hier noch irgendwie Filme.
Die gar nicht gehen. Wieso? Hat doch funktioniert. Also hier mein Dave Grohl fand's geil. Du hast den Job gemeistert auf der großen Bühne.
Es war schon ein bisschen.
Und bist bis heute dabei, seit 10 Jahren.
Ja, ich bin auf jeden Fall nicht im unmittelbaren Anschluss des Konzerts rausgeflogen aus der Band.
Das war auf jeden Fall ein geiler Moment.
Da war auf jeden Fall auch noch viel, könnte man noch viel mehr ausbreiten, weil das war total anstrengend. Ja, eigentlich hatte Specki noch eine Verpflichtung in letzter Instanz an dem Tag. Und wir hatten dann überlegt, ihn wirklich mit Helikopter und letzte Instanz wollten sich auch erst nicht richtig darauf einlassen, dass er jetzt bei uns spielt und Rock im Park spielt.
Wir
wollten natürlich, dass Specki nochmal das Konzert da spielt bei denen. Und dann war das total, war eine Riesengeschichte. Ging aber alles gut und ihr seid ja auch.
Hätte ja Dave Grohl einfach bei der letzten Instanz anrufen können und sagen, this man is too good.
Das Lustige war ja, dass als ich bei letzten Instanz dann ausgestiegen bin, weil ich ja zu Inextremo gewechselt habe, Wechsel klingt so wie beim Fußballverein. Unser Business funktioniert ja nicht wie bei Fußballclubs,
wo der eine kauft
dir den so ist es ja nicht bei uns, aber ich bin auf jeden Fall, ich habe die Lager gewechselt sozusagen und daraufhin wurde natürlich auch der Drumhocker bei Letzte Instanz frei, wo dann ganz schnell nach meinem Weggang David Petsch saß, der vorher lang bei Subway to Sally gespielt hat. Ach. Also das heißt, da hat sich in dieser Szene einmal das Rad gedreht und das ist schnelle Trommler-Karussell hat irgendwo Leute ausgespuckt, die dann auf anderen, also wie Reise nach Jerusalem, jeder hat seinen Platz gefunden, vielleicht nicht da, wo er unbedingt gedacht hätte, dass er jetzt da sitzt. Und es war sehr spannend.
Ja, du hättest es auch nicht gedacht unbedingt, oder?
Nee, natürlich.
Also ich meine, du hast ja auch Drums studiert, richtig?
Ja.
Und dann...
Streber.
Da hättest du bestimmt...
Das hört man gar nicht.
Und als studierter Drummer in einer Mittelalter-Rockbank zu landen, ist ja auch nicht gerade das, was man sich dann
Medieval
vorstellt.
Medieval.
Sorry.
Aber betrifft ja den Bassisten bei Inextremo auch.
Ja, richtig.
Der hat auch studiert.
Ja, aber Kai hat richtig... Also der hat... Specki hat wahrscheinlich ein Diplom, weiß ich jetzt ja nicht,
nee.
Aber Kai hat auf jeden Fall Königsdiplom, also der hat da, der ist richtig. Okay.
Hört man übrigens auch nicht.
Ja, und du, Basti, du hast nicht studiert oder irgendwie
nicht
so?
Studiert nicht, ich hatte mal Musikschule und hatte einen Professor und so, hört man auch nicht.
Weil du bist ja auch so Musical Brain so ein bisschen und schreibst viele Songs. Und
ja, aber
du schreibst eigentlich das meiste mit, ne?
Ja, inzwischen. Wie, also, hast du die Band verändert?
Eigentlich schon immer, als ich da war. Ich habe die immer schon irgendwie heimlich durchgesetzt.
Aber genau, das war eine Frage, die wir uns gestellt haben. Seitdem du dabei bist, hat sich der Sound von Inextremo auch schon deutlich verändert. Also du hast viel anderen Einfluss mit reingebracht. Ich finde schon, dass es deutlich härter und rockiger wurde, als es früher war. Es mittelalterlicher, oder?
Ja, weiß ich nicht, würde ich jetzt ja nicht so, ist lustig, weil ich hatte jetzt einen Podcast mit Guitar Magazine und da war auch so eine Frage, Mensch, was, du bist doch der 99 dazugekommen und so weiter und dann hat sich der Sound ein bisschen verändert. War eigentlich, vielleicht ist es ein bisschen eine Stilfrage, aber ich habe dann eigentlich nur links, rechts die Gitarren gedoppelt und schon war es ein bisschen breiter und fetter, sage ich jetzt mal so. Natürlich
die Zister natürlich in die Ecke gestellt.
Aber dein Songwriting war ja auch dann da.
Ja, kommt natürlich
und da ist natürlich auch eine eigene Farbe dann.
Aber ich kann natürlich jetzt nicht von meinem Vorgänger sozusagen reden und würde auch jetzt nicht mit Stein werfen.
Es geht ja nur um, du hast Einflüsse reingebracht, seitdem du da bist, die letztendlich sich ganz gut gemacht und entwickelt haben.
Vielleicht, die einen sagen so, die anderen so, weiß man nicht. Aber wir haben natürlich jetzt auch wieder, muss man sagen, wir haben gucken auch darauf, dass wir sozusagen unsere, wie man immer so schön, fast schon abgedroschen sagt, unsere Wurzeln nicht verlieren und sozusagen auf alte, mittelalterliche Melodien zurückgreifen und so weiter. Also das verlieren wir ja nicht. Und das liegt jetzt sozusagen jetzt nicht an mir, dass ich den Mittelalter wegdrücken will, sondern muss natürlich trotzdem modern halbwegs klingen. Ne? Und ich habe natürlich sozusagen so eine Band 99 so ein bisschen übernommen, wo die Fans natürlich eher nur Dudelsack hören wollten, statt einer verzerrten Gitarre. Ja, und habt jetzt so Step by Step immer jetzt so bis zu diesem Zeitpunkt.
Du hast einen Plan.
Aber er hat doch schon irgendwie, weil du kannst ja nicht gleich so mit einem Knüppel auf den Sack irgendwie auf alle ruf.
Und den Dudelsack schon.
Mit der Dudelsack.
Ja, triffst in den falschen.
Und dann hat sich das natürlich so ein bisschen verändert.
Also, ja, und man muss auch sagen, also dass Basti natürlich nicht nur den Sound von der Band geprägt hat, sondern durch seine musikalische Arbeit und das musikalische Mastermind der Band immer auch wieder so frischen Wind einhaucht, weil Basti natürlich am Nabel der Zeit Musik hört und jetzt nicht auf den mittelalterlichen musikalischen Dingern beharrt, was jetzt die Kollegen auch nicht wirklich tun, aber die sind natürlich durch ihr Instrumentarium auch viel näher dran an der ganzen Basis. Und da tut es natürlich gut, wenn Basti sagt, ey, lass uns das da trotzdem mal irgendwie ein bisschen derber machen. Und ich kann mich gut daran erinnern, als ich damals eingestiegen bin, hatten wir eigentlich nach meinen ersten Konzerten auch gleich das Vergnügen, zusammen die ersten Songs zu schreiben. Ja. Da hat Basti schon sehr viel vorbereitet, was einfach so Grundstrukturen und irgendwie...
Im Knark oben noch.
Im Knark, genau. Da haben wir über einem Knark-Club in der Greifswalder Straße geprobt und hatten da sehr lange, lustige Nächte zu zweit, weil Basti mir seine Riffs vorgespielt hat und gesagt hat, Specki, jetzt hau einfach mal drüber und wir sehen mal, wo es hingeht. Und es war eine sehr befruchtende und sehr lustige und sehr schöne Zeit, weil man... weil man so mega kreativ war in der Zeit, wo man sich eigentlich erst musikalisch auch kennengelernt hat. Weil als ich eingestiegen bin, ging es darum, wir müssen in 4 Wochen Konzerte spielen. Ja, da ging es nicht um Kreativität, lernen die Songs. Wir müssen uns ein bisschen zusammengrooven. Und wo passiert was? Und dann ging es irgendwie auf eine Festivaltour mit, was weiß ich, 15 Konzerten, glaube ich. Und dann hat man im Oktober 2010 nach den ersten Shows angefangen, Songs zu schreiben. Das heißt, wir kannten uns eigentlich eher von der Situation, wir spielen zusammen auf einer Bühne Songs, die es schon seit ein paar Jahren gibt, was eine geile Phase war, um sich einfach mal so kennenzulernen.
Band reinzuspielen oder so reinzuspielen.
Und dann hat man gesagt, jetzt drehen wir mal das Ding auf links und machen mal unsere eigene Musik und gucken mal, wo es hingeht. Und es war für... Also besonders
Sterneisen
für mich.
War
Sterneisen war das erste Album dann, wo ich
mitmachen durfte. Was auch die erste Nummer 1 war, oder? Nee,
zweite.
Die zweite schon.
Sängerkrieg war das erste Nummer 1 Album.
Sängerkrieg war Nummer 1 2008. Sängerkrieg. Aber wie auch immer, ja.
Wie auch immer, heißen wir wie auch immer. Letzte Album war auch eins. Ja. Jetzt gerade ist er noch relativ frisch sogar. Ja. Euer neues Album.
Glückwunsch. 6 Wochen alt, 7 Wochen alt.
Ja, aber euer hat auch. Glückwunsch zurück nochmal.
Unser ist ja länger.
Naja, aber.
Herbst 18 ist schon einmal der.
Schon ein bisschen leer.
Der Black?
Ja,
aber ihr habt doch jetzt nochmal so eine neue.
Nö, unsere Tour heißt nur so, die jetzt gerade stattfinden würde.
Also, ihr hättet ihr heute eine Show gehabt?
Wir hätten.
Wir wären jetzt auf dem Weg nach Italien
eigentlich. Wir wären schon seit 2 Wochen im Business eigentlich.
Was haben wir heute? Donnerstag?
Ich glaube, wir haben heute Donnerstag.
Muss man ja, die Hörer wissen es ja nicht, aber wir sind ja sozusagen hier in Berlin ein bisschen in so einem, fast in der Mitte von Berlin, wenn man es jetzt so sagt. Und Bosshaus und in Extremo hatten mal sozusagen denselben Proberaum. Oder
ja.
Ihr seid ja immer noch hier, habt eure Studios hier und habt Proberaum und wir hatten unseren Proberaum. Und was aber eigentlich geblieben ist, ist, dass die Nightliner von beiden Bands eigentlich immer von diesem Punkt hier losfahren.
Genau.
Und ich glaube, wenn wir jetzt kurz leider in den Corona-Zeiten ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen müssen, dann wäre, glaube ich, heute bei uns auch ein Tag, wo wir uns jetzt ungefähr treffen würden und dann mit einem Nightliner, mit einem Bus, wo sozusagen die Musiker und die Crew im Bus sitzen, losfährt von hier. Also wir fahren und das haben wir uns eigentlich immer noch bewahrt, dass wir der Firma Coach Service, Busfirma, auch mal einen Gruß an dieser Stelle, eigentlich immer noch sagen, okay, wir fahren von der Stolper Straße 119, Stolper Straße ab oder wir in Berlin.
Die da, ne?
Da kann ich mich an eine sehr, sehr lustige Fahrt erinnern, als die beiden Bands hier aus der Stolper Straße zusammen losgefahren sind.
Ja.
Auf dem Weg nach Wacken. Wisst ihr das noch?
Ja,
und wir dann die Busse sich praktisch zusammen telefoniert haben und wir auf dem Weg von Berlin nach Wacken an einer Raststätte rausgefahren sind und mal kurz durchgewirbelt haben. Und dann ist man dann die nächsten 2-3 Stunden mal wieder im anderen Bus mitgefahren und hat sich das gemischt und man hat.
Ich hasse die, ja, weil das Schlimme ist, weil man völlig zerstört ankommt vor dem ersten Kick, ist es total behämmert.
Ja,
das ist wirklich mal so. Wir machen das ja auch noch so. Du fährst los und alle. Wochen nicht gesehen, richtig geil, hoch die Tasten. Bis morgens um 5
und dann um 2 Bands und parallel.
Und nächsten Tag dann irgendwie 20 Uhr Headliner-Slot, Wacken, Hauptbühne oder so. Und du denkst dir so, warum ist man einfach so blöd und schießt sich so ab, dass man auf die Bühne kriecht im Viergang? Weißt du?
Warum ist man wieder so blöd?
Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, man macht es trotzdem immer wieder.
Ja, also so viel Jahre.
Und zu dieser Story, es war ja auch ganz oft so, wir sind parallel, wir haben ja meistens irgendwie am Wochenende gespielt oder oft, ne? Und wir haben uns immer in den Michendorf ganz oft getroffen. Ne? An der ersten, an der ersten Raststätte außer Berlin Richtung Süden, da haben wir uns ganz oft getroffen.
Michendorf hat für uns auch eine ganz wichtige Bedeutung, weil entweder man bremst zum ersten Mal ran an der Rasse,
das war die erste Möglichkeit,
um neuen Sprit zu tanken, also jetzt nicht den Sprit, um einen Bus fahren zu lassen, sondern um den Kühlschrank zu befüllen.
Na klar, das haben wir auch gemeinsam. Niemand trinkt das. Ja.
Nee.
Also wir trinken das, Bosshaus trinkt Unterberg und ihr
schon wieder was uns verbindet.
Ja, also Wahnsinn.
Das ist auch eine ganz unangenehme Tradition.
Ja, ja. Wir haben aber damit angefangen und müssen es auch durchziehen.
Also, ja. Also das ist bei uns leider auch so. Man muss man es mitgehangen, mitgefangen.
Na, bei uns war es ja ganz gut. Michendorf gibt es zwei Varianten. Entweder fährst du weg und hältst da nochmal an, um zu tanken, oder du kommst zurück und legst dich dann nochmal hin.
Genau, sagst du, oder Michendorf, jetzt schnell ins Bett. Kannst du noch eine Stunde pendeln.
Das ist draußen ist hell und Michendorf. Ja, eine Stunde zu Hause.
Ganz beschissene Kombination.
Schön nochmal hinlegen jetzt kurz. Schlimmster Fehler.
Da fällt mir eine geile Tankstellen-Story ein. Ich weiß nicht mehr, wo wir hin unterwegs waren, aber wo wir auch so gut im Feiern waren, dass Teile der Crew nackt in die Tankstelle rein sind.
Ja, normal.
Um zu gucken, Snacks was passiert.
Normal. Total normal, sagst du.
Ja, normal. Ich hab Fotos.
Aber nur Crew, ne?
Ja,
oder ihr auch Band.
Nee. Kommt drauf an. Also ein selten Band, die Band manchmal vielleicht.
Also geht einer vor mit dem Schlipper und 10 Besoffene hinterher und feixen wie so 12-Jährige.
Ja.
Er macht jetzt Also er geht dann vor, holt eine Beefy und zieht blank. Und alle.
Ja. Also Kindergarten, Erwachsenen.
Schlimm,
also
das
ist schlimm, ne? Ja, ist schlimm.
Also müssen wir vielleicht auch schneiden hier an der Stelle.
wir sind schon seit einer Weile sowieso raus schon vom Audio. Aber es gibt Fotos, kenne ich wirklich von Adi mit Stringtanga in der Tanke.
Ja, den meine ich. Ja, genau. Wir wollten jetzt keinen Namen nennen, aber du hast getan.
Haben wir schon wieder eine Gemeinschaftlichkeit.
Ja, schon wieder.
Wir haben sogar auch eine nackte Crew mit wieder auf Tankstellen.
Ja.
Sehr gut. Da, wenn wir da schon bei sind. Peinlichster Bühnenmoment?
Obwohl, gestern nur gefragt, weiß ich nicht. Habe ich nicht. Kenne ich nicht.
Also mir fällt was ein, aber ob das so peinlich ist, weiß ich auch nicht. Es war nur ein blöder kleiner Unfall. Wir trinken ja sehr gern Sekt während der Show.
Ach, wir sind so richtige,
der richtige Sprudelsäufer.
Sekt oder Prosecco?
Nee, Sekt, wirklich oder ganz klassischen deutschen, aus einer deutschen Kälterei. Da kommt unser Sekt her. Und natürlich belebt er auch ziemlich. Und gegen Ende einer 2-stündigen Show wurde eine weitere Sektflasche geköpft. Und der Korken wurde Richtung Bühne geschossen. Ob das Absicht war oder nicht von einem Crewmitglied.
Ach,
von der Bühnenseite,
also vom
Monitorplatz. Und ist mir an die Schläfe geknallt.
Nein.
Und ich hatte dann, also es war nicht wirklich jetzt, dass ich vom Drumhocker gekippt bin oder so, aber ich hatte so eine Schrecksekunde natürlich und auch dann 2-3 Sekunden, wo die Band dann auch mal rhythmisch durcheinander gewürfelt wurde, weil ich einfach total perplex war. Und da haben wir uns ganz schön verstrudelt und wir mussten nicht oft einen Song abbrechen, weil wir nicht mehr gewusst haben, wo die nächste Eins ist. Aber in dem Moment war es der Fall und
oh, das ist selten, das stimmt.
Das ist ein peinlicher Moment.
Also hat es richtig wehgetan? Oder was?
Ich glaube, der Schmerz war gar nicht so schlimm. Es war mehr der Schreck und einfach nur so, baff, war einfach mal kurz ausgenockt.
Und dann auch noch an die Schläfe oder so. Du bist ja durchblutet in dem Moment. Ja. Ne? Und da war
wahrscheinlich auch. Und dann ist natürlich aufgeflogen, dass die Band dann in dem Fall jetzt nicht die Spur halten konnte. Und wir den Song abgebrochen haben und übergeleitet haben zum nächsten Song.
Ja, aber sowas passiert uns, wenn man halt komplett so textlich mal den Einstieg nicht mehr drauf hat.
Ja.
Also diese Momente gibt es ja tatsächlich, dass wenn der Song anfängt und du während das Ding losgeht, denkst du dir, Ich weiß nicht, wie mein Text ist.
Ja, bei uns ist, bei uns ist natürlich noch ziemlich, ziemlich krass, weil wir schanzen uns ja so die Lines zu. Ne? Wenn einer anfängt, dann weiß der andere, okay, jetzt bin ich dran und so weiter. Und wenn einer, so irgendwie, einer irgendwie Kacke singt oder irgendwas kompletten Text vergisst, dann ist der andere auch raus.
Ja, aber, so mit aber könnt ihr euch da nicht gegenseitig abfangen oder so?
So fliehen?
Ja doch, das war, probieren wir natürlich schon. Ja. Aber es kam natürlich auch schon vor, dass wir einfach nur lachen mussten. Ne? Oder
nochmal von vorne. 1, 2, 3, 4. Ja, manchmal kriegt man das hin, dass man dann die Line vom anderen übernimmt. Aber es gibt
dann hat der andere aber das Problem, ja, weil du hast, der hat ja gerade mal eine Line gesungen. Ja,
oder manchmal gibt es einfach auch Texte, ich kann tatsächlich nur meine Parts. Wir hatten mal eine richtig peinliche Nummer, die uns wieder eingefallen ist in der Vorbereitung zu der Frage, peinlichster Bühnenmoment. Das war in Hamburg.
Ja, in der großen Freiheit. Da waren wir, das war Tourabschluss, letzte Show, ne? Und da gibt es ja immer so ein bisschen Fool's Day oder so. Die Crew lässt sich irgendwas einfallen, um die Band nochmal zu überraschen, bloßzustellen, ja. Irgendwas.
Duft. Ja.
Oder in dem Fall war es unser damaliger Radio-Promoter.
Ja.
Der dachte, er tut uns mal einen Gefallen und macht sich einen Spaß draus oder uns eine Freude, indem er irgend so eine Stripperin organisiert von der Straße und die auf die Bühne schickt beim letzten Song.
Unangenehm.
Um eine Ecke.
Und die Lady war, wie auch immer, sie war sturzbetrunken. Also wirklich sturzbetrunken. Und die, also die hat gar nichts mehr mitgekriegt. Die fiel auf der Bühne um.
Die sah auch nicht gut aus oder
nein,
so. Also es war keine Perle. Es war einfach nur.
Tanzte einen an, während man sang und hing an einem rum und wollte sexy sein und es war wirklich fremdschämmäßig. Und dann, sie stolpert ein paar Mal und irgendwann fielen ihr die Silikoneinlagen aus dem BH. Gibt ja so zum Größermachen von außen, ne? So Einlagen. Und die fielen dann so raus und lagen auf der Bühne und wir hatten die in der Hand und die ganze Halle war so irgendwie so
verstört.
Große Waffe. Ja, es war ein verstörender Moment.
Und das Unangenehme für uns war, dass die Leute dachten, gehört das jetzt zur Show? Was bieten die uns jetzt da an? Oder ist es irgendwie
ein Fremdschämen-Moment.
Eine Verrückte aus dem Publikum, aber warum wird die da nicht runtergeholt? Weil unser Radiopromoter, der stand natürlich da an der Seite, hat sich gefreut. Also, nee, lass die mal, die gehört zur Show. Oder? Und deswegen durfte die da rumhampeln.
Also das war
und
sehr, sehr, sehr
angetanzt und so.
Also das war eher,
also das war hart.
Wir konnten für nichts, aber es war wirklich peinlich. Es war uns peinlich, was die Frau sich da antat. Das war sehr unangenehm.
So, also hier noch irgendwie ein peinlicher Moment, kann man nicht sagen, aber interessant fanden wir auch, dass ihr eure Alben eigenhändig auf dem Mittelaltermarkt verkauft habt am Anfang.
Ja, das ist die Legende. Stimmt sogar das? Kassetten. Also
Kassetten. So alt seid ihr?
Also ja, selbst aufgenommene Kassetten.
Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich war ja selber nicht dabei und höre auch nur von dieser sagenhaften Geschichte. Also die haben, glaube ich, das war noch zu Zeiten, da waren Marco, Pi und Micha eher zu dritt unterwegs auf den Märkten.
Ah, okay.
Und die haben sozusagen die ersten Demobänder von In Extremo, was natürlich noch sehr, sehr puristisch und mittelalterlich war, haben die auf Kassette kopiert. Da gab es auch, kennst du auch noch, Peter Thalmann, Alec, war so ein Typ, der hat so sich, weiß ich nicht, 100 Kassettendecks von AIWA irgendwie damals zugelegt oder irgendwie
so. Mich, ja.
Und hat die dann gesüngt und dann.
Das haben mit seinem Adat hin und dann.
Adat hin, mit dem Adat mit dem Dat noch damals hin. Dat Kassette abgeben bei ihm und er hat dann irgendwie 20 oder 30 Kopien auf immer machen können. Ja. Er hat so irgendwie 30 Kassetten und so. Und so war sozusagen, hat In Extremo auch angefangen, dass die dann die Kassetten, also haben es irgendwie aufgenommen. Weiß ja nicht wo, damals in irgendeinem Studio, Julius Krebs hieß der, glaube ich, so, war auf der Schönhauser, irgendein Studio, haben sie eingespielt, so ein bisschen mit Davul, so eine Trommel, ne, und Dudelsäckchen, und haben dann davon Kassetten gemacht, 30, 100, 100.000, ich weiß es nicht, ich hoffe, das Finanzamt hört jetzt nicht zu, dass jetzt nicht noch eine Nachzahlung kommt.
Verjährt.
Aber da haben die dann wirklich sozusagen die Kassetten auf den Märkten verkauft,
ja.
Und wenn man Pi Glauben schenken darf, haben sie das Geld in der Schubkarre weggefahren.
Echt? Nicht so gut?
Ist jetzt natürlich so ein bisschen,
okay.
Ist natürlich natürlich nicht.
Aber
CDs haben wir dann früher, wir haben dann auch CDs gemacht irgendwie und haben die natürlich auch ein bisschen verscherbelt, aber waren dann eher auch Akustik-CDs, die sozusagen aus den Plattenverträgen, ob es Metal Blade war damals oder Vielklang oder dann auch University, sozusagen
außen vor waren. Also das waren dann einfach andere Versionen von irgendwelchen Songs, ja, ja. Die waren dann auch bearbeiterfrei, GEMA-frei, hast du nicht gesehen. Deswegen konnte man dann CDs und Kassetten auch verkaufen. Mhm. Aber haben sie sozusagen im großen Stil Mitte der 90er haben sie das schon so gemacht. Also Kassetten vervielfältigt, analog und die dann verkauft,
ja, ja,
auf dem Markt.
Na, das scheint ja dann doch ein Markt zu sein, auch heute noch oder teilweise. Ihr habt ja dann auch noch Teile von In Extremo ziehen ja ab und an nochmal los und spielen unter anderem Namen auf Mittelaltermärkten.
Auch oder, nicht oder mehr.
Nicht mehr.
Also da gab es dann sozusagen so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis, wenn ich das erzählen darf. Aber sag mal, ein paar Teile aus der Band haben sich dann benannt, Unbefleckt hieß die Band.
Ja.
Und haben dann aufgrund eigentlich von einer, so einer Freundschaftsanfrage von einem Typen, der schon ewig lang auch in diesem Mittelaltermarkt und in dieser Szene sozusagen bekannt ist und hat gefragt, Mensch, wollt ihr nicht spielen, so wie damals war, rudimentär, ja, und hast du nicht gesehen. Und okay.
Ohne und Gitarre haben, und so.
Ohne Gitarre, ohne Strom. Du sagst Schamai und da wohl die Trommel, ne, von der wir eben sprachen. Und dann haben sie sich drauf eingelassen und dann war es aber leider so, dass der Typ damit total Werbung gemacht hat. In Extremo, spielt wie früher.
Ah, ja,
okay, ne? Hier sind sie. Und dann standen da 5000 Leute oder 3000, 5000 Leute. Ich habe das selber auch mal bei einem Konzert miterlebt, ein paar Jahre vorher, wo ich dann gesagt habe, mit mir nie wieder. Ich spiele hier nicht. Da waren dann auch, nämlich auch irgendwie 2000, 3000 Leute und du spielst da auf so einer ganz kleinen Bühne ohne Verstärkung. Und du weißt, der schon in der zweiten, dritten, vierten Reihe, der kriegt das irgendwie gar nicht mehr mit.
Ja, und dann sogar 5000 Leute.
Als sie dann diese als unbefleckt aufgetreten sind.
Dann kannst du keine Qualität abgeben.
Und danach haben sie gesagt, nie wieder.
Mhm.
Also da hat noch Adi getrommelt und so, weißt du, so, also.
Verstehe.
Ja, so.
Und sag mal, welches Mittelalter-Instrument geht einem denn am meisten auf den Sack?
Dudelsack.
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 Nee, weil es gibt ja wirklich, ich finde, es gibt coole Instrumente, aber so ein Dudelsack kann schon auch richtig hart
in der Frage war die Antwort schon ein bisschen
mehr. Welches Instrument dudelt denn am meisten
auf den Sack? Ich möchte es noch ein bisschen ausbreiten oder ausweiten. Der einzelne Dudelsack ist ja noch verträglich, aber mehrere Dudelsäcke in Verbindung, das ist wirklich wie eine Spritze. Das kann wirklich richtig wehtun. Und also ich mag die Instrumente eigentlich sehr gerne, aber sie müssen gut gespielt sein und in erster Linie auch gut gestimmt sein.
Ja,
wobei, wir sind sehr anfällig für Luftfeuchtigkeit
und verschiedene denn, genau, kann man die richtig stimmen?
Ja, man kann die schon in den Griff kriegen.
Naja, aber wenn du draußen spielst und es wird schwül oder fängt an zu regnen oder kalt nachts.
Ja, genau. Dann sind das diese Ausreden. Man muss ja ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja Dudelsäcke, die ein bisschen tiefer gelegt sind als diese schottischen Säcke. Also wenn man jetzt zum Beispiel Neueinsteiger ist und man hört 20, 30 Leute, die diese Dudelsäcke mit Schottenrock und so spielen, das sind ganz anders. Die haben, ne, sind noch viel weiter höher als diese Dudelsäcke, die wir eigentlich haben. Fällt jetzt ein Normalhörer vielleicht gar nicht auf, der sagt, oh nee, tut alles weh. aber das ist nochmal ein Unterschied. Diese schottischen Säcke sind nochmal eine Quinte oder eine Quarte höher und klingen deswegen nochmal.
Sind gar nicht zu hören, weil sie so hoch sind. Oder
ja, was? Die sind relativ im Fledermausbereich.
Hören nur noch Fledermäuse.
Und unsere sind ein bisschen tiefer. Und man muss auch unterscheiden, wenn jetzt drei Säcke spielen, manchmal ist es auch geil, weil es so eine gewisse Schwebung ergibt.
Also ja, jetzt, wenn man jetzt gerade zuschaltet, ist es wirklich interessant. Bei In Extremo hängen die Säcke tiefer.
Ja, sowieso. Naja, man muss ein bisschen unterscheiden. Aber
hat das mit der Größe des Sacks zu tun?
Ja.
Wie hoch oder tief? Oder an der Pipe?
Die Pipe und der Sack und
der Bodum,
letztendlich...
Die Stimmung dann, ne?
Ja, die Stimmung auch, wie die sozusagen die Fingersäule von den Säcken ist. Also ist schon ein bisschen komplexere Thema und auch wirklich... Das Blasrohr, was da drin ist, sozusagen nicht an. Blasrohr und der Sack.
Aber es gibt doch auch E-Dudelsäcke, oder nicht?
Gibt's auch.
Ja, und also wäre es keine Option?
Für mich zum Programmieren und zum Entwerfen ist das auf jeden Fall eine Option, aber du kommst mit E-Säcken jetzt auch nicht. Authentisch. Auch damit kommst du nicht groß raus. E-Säcke gibt es natürlich Samples und so weiter und haben wir auch von unseren einigen Säcken, aber es gibt zum Beispiel, nochmal die Frage zu beantworten, es gibt noch etwas Schlimmeres und zwar ist es die BNU-Pfeife.
Die habe ich ganz vergessen.
Oh. Weil die ist wirklich noch immer speziell. Die ist ganz klein. Das heißt, da könnt ihr euch vorstellen, da kommt jetzt nicht ein tiefer Basston raus. Also ja. Wär, sondern wirklich.
So Walter von der Vogelweide mäßig?
Noch höher. Noch höher als Walter von der Vogelweide. Also noch weiter höher. Also das ist so ganz weit oben. Also das ist wirklich, dass du.
Noch eine Pfeife.
Wenn du daneben stehst, dann
die Richtung, diese Abteilung.
Dann spaltet sich so ein bisschen deine Schädelplatte.
Und warum benutzt ihr das dann? Warum benutzt ihr das?
Wenn
das
so benutzt man so wie bei Gitarrenrecordings ist, wenn du jetzt nochmal denkst, ah, ist allzu zu tief und suppt irgendwie so unten, dann spielst du alles nochmal eine Oktave höher, damit es einfach
ist.
Und dann kommt das so, Pfeifchen wenn du jetzt drauf. So ein Orchester hast und du willst aber jetzt nicht nur Dudelsack haben, dann nimmst du nochmal so eine Benue-Pfeife dazu.
Für die Obertöne.
Ah, okay. Der Meister
mit Trick 17. Ja. Benu ist der Trick 17.
Ja, nicht zu laut bitte.
Sonst aber keine Benu-Soli.
Nee.
Ja, auf der Bühne. Gibt's auch? Gibt's?
Ja.
Also,
wenn Micha dann die Benu pfeift, dann wird's richtig.
Also ein Trauschmeißer-Song oder was?
Ja, anscheinend. Ja, oder wenn du alle zum Bier holen schicken möchtest.
Dann aber so,
den Bier so nach dem Motto, hol Bier oder ich pfeife.
Genau, oder ich pfeife. Ja. Wenn man jetzt
ich würde auch gerne nach dem Bier pfeifen, was da machst du nochmal? Also so im hochfrequenten Fledermausbereich.
Was ist denn aus der Country- und Western-Ecke ein nicht so schön oder wohlklingendes Instrument?
Oh, ich meine, wir haben natürlich auch tolle Instrumente, die an sich geil sind, aber man kann sie auch krass nervig spielen, ne? Da gehört natürlich auch eine Mundharmonika dazu.
Ja. Ich wollte es gerade sagen, die kann muss hart sein. Alter. Also die muss wirklich tatsächlich harmonisch gespielt werden.
Er kann, also unser Henk kann das natürlich. Ja, aber trotzdem, wenn er unter Feuer ist, auf der Bühne, Adrenalin, die Haare stehen ihm zu Berge voller Lust.
Ein Mundharmonika-Solo kann hart sein.
Und er hört nicht, wir haben ja auch so Songs, wo wir rumjammen und wenn es gerade geil ist, dann nochmal ein Turnaround und weiter geht's. Und dann hebt er fast ab von der Bühne. Also dann fliegt er fast einen Meter höher, wie so ein Yoga-Meister.
Aber wir
lieben ihn. Und dann ist es manchmal schon auch die Harpe, kann ganz schön schneiden auch, vielleicht ähnlich wie die Benu-Pfeife.
Aber muss ich wirklich nochmal deswegen auf eine Lanze brechen. Also natürlich kann man sich so ein bisschen relativ schnell lustig machen über den Dudelsack und so weiter.
Na klar.
Aber hat wirklich was Faszinierendes.
Absolut.
Und wenn man es jetzt so ein bisschen weiterspinnt, es gibt vor allen Dingen ganz, ganz viele echt wirklich schöne und toll klingende Mittel als Instrumente, an dem man sich total erfreuen kann. Also sprich, eine Drehleier, wenn sie gut gespielt ist. Eine Nickel-Harper, so wie sie Boris zum Beispiel hat und auch spielt, ist zum Beispiel was Feines. Eine Harfe ist letztendlich auch gerade in der Verbindung bei uns mit Piemonte und der Harfe, das ist natürlich so ein krasser optischer Gegensatz, dass dieser dicke, tätowierte, kräftige Typ so eine Engelsharfe da spielt. Ne? Und das macht natürlich auch Laune. Klar. Also es gibt schon echt geile.
Absolut, ja. Ich meine, ist immer, wie man es spielt. Ne? Auch eine Fiddle, eine Geige, da kannst du so viel falsch machen.
Ja, falsch machen.
Man aber wenn die Geige gespielt ist, Alter, dann ist es ein beflügelndes Instrument.
Also es ist schwierig zu beantworten, ob es jetzt das nervigste Mittelalter-Instrument ist und was einem am meisten auf den Sack geht. Ist manchmal ein Dudelsack, wenn er nicht gut gespielt ist, aber manchmal ist er auch Segen.
Ja.
Nicht nur Fluch.
Das ist gut. Wir haben eine Rubrik, die heißt Quick and Dirty. Also schnelle Frage, schnelle Antwort.
Raus damit.
Ja. Bier oder Met?
Bier.
Wieso das denn?
Na,
Met ist mir zu süß.
Geht auch viel zu sehr Schädel.
Ja, Schädel. Also der nächste Tag, so eine Metnacht kann ja mal ganz lustig sein.
Nee.
Aber du wirst es am nächsten Tag nicht
dass der Tag danach ist.
Ja, und Bier ist ganz einfach auch einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig leckeres Getränk. Eigentlich fast schon jeder Tages- und Nachtzeit. Ja. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu früh damit anfängt. Aber hilft gegen Durst, ist eigentlich auch ganz gesund.
Ist die ganze
macht schön und schmeckt.
Kann auch schlimm sein, aber der Körper hat sich eher an Bier gewöhnt.
Ja, ich sage auch, dass ich grundsätzlich wegen der Gesundheit trinke.
Also dann
die nächste Frage ist obligatorisch, erübrigt sich fast, aber ich stelle sie trotzdem. Nach dem Konzert feiern oder ins Bett?
Ins Bett.
Ins Bett.
Korrekt. Das ist
schön, das ein gutes Buch. Und dann einschlafen.
Ja, ja. Man muss ja da runterkommen.
Ich sag ja, war obligatorisch.
Man muss ja relativ schnell runterkommen von der Sache.
Beim Songschreiben, lieber experimentieren oder auf Nummer sicher?
Ganz schwierige und sehr gute Frage. Ich glaube, inzwischen nach 25 Jahren in Extremo hat man natürlich auch ein Rezept, wie wir klingen möchten, wie wir klingen wollen. Und das ist aber kein Schema F, was oder eine Schablone, die angelegt wird, aber man weiß, wo man herkommt, man weiß, wo man hin will. Also man behilft sich auch ein bisschen an seiner Erfahrung. Aber trotzdem ist es auch so, dass wir natürlich jetzt auch auf unserem neuen Album auch wieder so ein paar Ausreißer haben, wo wir auch mal wieder sagen, jetzt müssen wir was Neues probieren. Das war jetzt nicht besonders quick and dirty, aber dafür vielleicht aufschlussreich.
Ja, ist ja nicht so schlimm.
Absolut.
So, was haben wir noch? Große Festivals oder kleine Clubs?
Oh, beides.
Beides, wa?
Sorry, beides.
Ja.
Kann ich mich nicht entscheiden. Also ich mag es total auch wirklich, wenn da auch natürlich viele Leute stehen, aber wenn wir mal so ein kleines Konzert haben, dann habe ich ein bisschen fast Angst davor. Mhm. Also Angst ist vielleicht ein falsches Wort, fällt mir jetzt nicht anders ein, aber oder Respekt, weil ich denke, oh Gott, jetzt kann mir wirklich jeder auf den Finger gucken und so weiter. Mhm. Aber wenn ich es dann gemacht habe oder wenn wir es gemacht haben, dann ist es auch richtig ein geiles.
Geil, die Energie ist eine
ja,
andere.
Ja, geile, ne? Energie. Und
das, man ja. steht, wir hatten das, die Frage auch mit Christoph von Rammstein. Bei denen ist es ja wirklich interessant. Natürlich stehen
die haben ja noch nie im Club gespielt.
Kommt ja, jetzt privat.
Haben sie natürlich auch in Clubs gespielt, aber das ist lange, lange, lange her. Ja? Mhm. Und trotzdem, er sagt, in Clubs zu spielen ist ihm viel zu anstrengend. Mhm. Oder ist sehr anstrengend, weil
klar.
Stadion ist frische, an der frischen Luft, eine große Bühne, alles ja, ja, steht und ist schön schicki.
Am Abend noch mal kurz was machen.
Ja. Aber es stimmt, Club ist schon anstrengend. Ne? Erstmal ist schweineheiß, der Schweißtropfen von der Decke. Das Publikum fordert einen natürlich noch mehr, weil es viel klar. näher da ist. Ne? Du guckst jedem in die Augen und andersrum und so. Ist schon.
Und eigentlich aber muss man auch viel sauberer und konzentrierter musizieren.
Muss man eigentlich.
Also in dem Club ist einfach ist natürlich ein kleiner Mückenschiss, viel schneller zu hören als auf einer riesigen Festivalbühne, wo sich auch schon alles versendet und die Hälfte gar nicht da unten ankommt, so wie sie dann eigentlich gespielt wird. Und deswegen glaube ich, sind Basti und ich und wahrscheinlich ihr auch, sind wir uns alle einer Meinung, es wäre stinklangweilig, wenn es alles nur noch der Mega Dings wäre. Wir kommen ja eigentlich auch alle vier daher aus kleinen Clubs oder aus einem kleinen Proberaum, der stinkt und wo die nächste Toilette in der Kneipe 2 Kilometer weg ist.
Ja.
Von dem her, das ist eine gute Sache, weil viele Kids, glaube ich, haben diesen Proberaum-Moment nicht mehr, dass man sagt, man probt mit seiner Band, ich bin 16 Jahre alt und ich will eigentlich Rockstar werden und da bleibt eigentlich viel auf der Strecke, weil das war eigentlich so mit die lustigste und auch die schönste Zeit und die prägendste Zeit natürlich, einfach von null weg anzufangen und schön, dass man immer noch Leute hat, die eigentlich auch da von der Straße kommen.
Ja, also ich muss bei der, da muss ich beides sagen, auf jeden Fall.
Absolut.
Also und ich glaube,
ja, also es wäre auch schade, ne, wenn man immer noch im Club unterwegs wäre. Ja, ne, aber
beide Varianten sind.
Beides ist
es sind unterschiedliche Energien einfach. Ja, auf einem Festival auf dich einprallt, ist auch immens krass. Ja. Aber ein Club ist einfach unfassbar intim. Fall.
Und wir spielen ja mit den Extremen auch sehr viel in Russland zum Beispiel.
Ja, das wollte ich auch mal fragen.
Und da sind die Clubs jetzt nicht ganz so groß oder die Hallen nicht so groß wie in Deutschland, Österreich, Schweiz oder so. Das sind jetzt auch keine kleinen Locations, aber umso weiter man praktisch ins russische Outback kommt, umso kleiner werden die Läden und umso älter werden die PAs, die Mikrofone, die gestellt werden, teilweise abenteuerliche Selbstverkabelungen.
Wie macht der, nimmt ihr da alles mit?
Wir nehmen es nicht mit, weil einfach die Strecken in Russland sind so unfassbar weit. Also man hat ja teilweise, ich kann mich erinnern, wir hatten einen sehr lustigen Flug von Moskau nach Novosibirsk. Es waren 7 Stunden Inlandsflug. Novosibirsk ist genau die Mitte von Russland. Ja, ist noch nicht so weit im Osten. Und Moskau ist zwar relativ weit im Westen, aber es ist ein 7 Stunden Flug innerhalb Russlands. Und wir hatten dann auch natürlich eine Zeitverschiebung. Saßen nebeneinander im Flugzeug und sind eigentlich nicht mehr klargekommen, was jetzt eigentlich Phase ist.
Haben Apps ausprobiert
und haben mit
Filtern aber wie macht ihr das mit den Instrumenten? So die Harfe und die Dudelsäcke kann man ins Handgepäck nehmen.
Ja,
und
die Sachen können ja nicht gestellt werden. Also wenn wir jetzt eine Russland-Tour spielen, unsere sehr speziellen Instrumente müssen natürlich in Cases gepackt werden und die werden dann geflogen und die kommen auch mit. Wie auch die wichtigsten Utensilien von uns. Kondome und
was hast du noch? Messbecher. 2CL und 4CL Messbecher. Mehr kommt dann eigentlich
und dann fahren wir nach Russland. Und so geht's los.
Also, ist auch lustig, weil ich wurde gestern auch gefragt, wie macht ihr so ein bisschen mal Ausland oder so? Und das specken wir total ab. Also wenn könntest du ja nicht alle Instrumente bei diesem in Extremo 7-Mann-Orchester, alle Instrumente könntest du ja nicht mitnehmen. Also wir gucken dann wirklich, okay, brauchen wir jetzt den Dudelsack brauchen wir jetzt nochmal die zweite Harfe oder so. Pi hat keine zweite Harfe, aber oder ist bei mir genauso. Ich mache dann ja nicht. Ich habe sozusagen, wenn wir in Deutschland unterwegs sind oder in Europa sozusagen, wo es machbar ist, dass der Truck meine Gitarren mitnimmt, dann sind das wahrscheinlich ungefähr 10 Gitarren oder 8 Gitarren. Mhm. In Russland nehme ich 2 Gitarren mit. Naja. Also man speckt dann ab
an den Instrumenten. Aber die Jungs kommen schon alle mit, die ganze Band. Oder lass auch mal Dudelsack zu Hause.
Es bleiben manchmal auch einige auf der Strecke.
Manche kann man ja vor Ort leihen, aber die wichtigsten.
Die kommen erstmal mit, aber nicht mehr zurück.
Die kommen schon. Aber man macht dann, strickt man die Setliste ein bisschen anders und dann nimmt man die Songs raus, wo es nicht so anstrengend
wird. Was ist denn die ganze Stadt oder der ganze Ort, wo ihr wart? Also weil ich gucke ja immer mit einer gewissen Bewunderung auf eure Tourneen, so wie ihr sagt, so Russland, Ukraine, aber auch in Mexiko, Buenos Aires, Argentinien. Boah, wart ihr?
Das war extrem verschärft.
War das in Tokio oder in Japan?
Tokio, Japan war interessant, war China damals total verrückt.
Kann ich jetzt mal beraten, wie man da hinkommt? Ich will auch mal nach China. Wie kam denn das zustande? Ist das diese Mittelalter-Szene?
Nee. Das war ein bisschen speziell. Damals China war wirklich, da gab es...
Das ist ja schon speziell,
die deutsche Woche Welt
bis nach China.
Goethe-Institut oder sowas?
Ja, also, es war nicht wirklich Goethe-Institut, aber so ein bisschen verbandelt und war so ein bisschen...
Ein Austausch.
Austausch und jeder, ich glaube, Instanz hatten in dem Moment, glaube ich, auch da gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Und gab so, jede Stadt hatte irgendwie so einen Park und da wurden deutsche Currywürste und so weiter, sag ich mal so. Da
und deutsches Liedgut.
Deutsche Bands mussten dann auch da spielen und da weiß ich jetzt aber nicht, wie die Connecte damals war.
Also ich glaube, letztendlich ist es so, dass wir eine sehr unternehmungslustige Band sind und uns diese Sachen auch einfach zum ersten Mal dann zutrauen. Und dann nachher nach Hause kommen und ausschlafen, für uns abwägen, wollen wir das noch, uns noch mal antun?
Also erst
nicht
probieren. Und
ja. Ich glaube, es ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Wahrscheinlich ist man ja, wenn man so
also reich wird man
die
nicht.
Ersten Sachen so macht, da verdient man ja wahrscheinlich nichts.
Richtig.
Im Ernstfall auch
aber das Schöne ist, das Schöne ist, dass wir eben auch so abenteuerlustig sind und so ein bisschen Weltenbummler unterwegs sind und dann sagen, lass uns doch jetzt mal Japan ausprobieren. Das war super. Also wenn jetzt mal wieder ein Promoter oder eine Agentur kommen sollte und sagt, wollt ihr wieder kommen, dann denke ich, sind alle in der Band auch bereit, sofort wieder gern nach Japan zu fliegen. Ja. Ansonsten ist es so bei Russland, weil du eben gefragt hast, was eigentlich der schönste Ort war. Mhm. Also ich würde ihn nicht als schönsten Ort bezeichnen, aber als für mich in meiner Zeit bei In Extremo als mit interessantesten Ort ist zum Beispiel St. Petersburg. Ja, weil ich war damals 2011 zum ersten Mal in Russland, eben auch auf Tournee mit In Extremo und habe mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan. Mhm. Als westdeutsches Jungküken in einer Band mit lauter Ostdeutschen, die im Russisch eben eher, er hat Russisch in der Schule, ihr kennt die Gepflogenheiten.
Und du warst auch, wie alt warst du? 30?
Ja, 29 oder so, 30, irgendwie so um Dreh. Ich habe Russland dann praktisch so ein bisschen lieben gelernt, weil wir jedes Jahr in Russland spielen und inzwischen freue ich mich total, wenn wieder so eine Russland-Tour announced wird und wenn dann wie jetzt die Tour, die hätte im November stattfinden sollen, mit glaube ich 18 Shows in Russland. Krass. Das wäre dann somit glaube ich auch die längste Tour gewesen.
Auf jeden
Fall. Man muss ja immer dazu sagen, Russland ist nicht, du spielst nicht jeden Tag. Du hast immer einen Reisetag dazwischen, weil einfach die Strecken so irre sind und manchmal kannst du ja auch nicht fliegen, dann sitzt du halt mal 20 Stunden im Zug und fährst dann den ganzen Tourtrott mit dem Zug. Also das heißt, am nächsten Tag hast du einen Day Off, der aber ein Reisetag ist.
Ja.
Und inzwischen ist es so, ich freue mich total, wenn wir da hinkommen. Von dem her würde ich sagen, es ist nicht meine schönste oder Lieblingsstadt, aber es ist die Stadt, die mir zur sympathischsten Stadt geworden ist durch die mehrmaligen Aufenthalte dort.
Durch die mehrmaligen Aufenthalte.
Außerdem der Messbecher war mit.
Ja, aber stimmt wirklich. Also St. Petersburg ist auf jeden Fall herausragend, muss man auch sagen.
Ja, und Moskau ist auch ein Hammer. Auch wenn wir in Novosibirsk sind oder in Ufa und Nizhny Novgorod und so, was die drittgrößte Stadt in Russland ist, kennt kein Mensch, ist 400 Kilometer östlich von Russland und hat 7 Millionen Einwohner.
Von Moskau.
Oder? Von Moskau. Was habe ich gesagt?
Von Russland.
Ach, Entschuldigung, von Moskau. Ja. Und wir machen eben auch Experimente. Wir wissen natürlich, dass in Moskau und St. Petersburg sehr, sehr, sehr viele Leute kommen. Aber wir haben dann auch auf dem Tourneeplan natürlich so Neuland-Geschichten, wo man sagt, da spielt man jetzt mal und dann guckt man, wie es ist und vielleicht beim nächsten Mal wieder. Oder hat sich jetzt nicht so toll angefühlt für alle. Lass mal vielleicht mal sein und gehen in den nächsten Wahnsinn.
Und so haben wir das schon gemacht, dass wir dann gesagt haben, da haben wir auch schon in so in irgendwelchen Puffs gespielt und da haben wir gemerkt, naja, es war irgendwie interessant, wenn du mitten auf der Pampa irgendwie in so einem ausrangierten Puff spielst, aber beim nächsten Mal machen wir das einfach nicht, weil das ist ja für
die Crew auch total... Nicht nochmal 20 Stunden Zug bis dahin.
Es war jetzt eine gute Erfahrung. Ja, man muss auch dazu sagen, wir haben Glück, weil wir seit ein paar Jahren einfach in Russland explizit eine richtig gute Konzertagentur. Wir hatten ja über die Jahre immer, haben wir die probiert. Mhm. Manche Konzertveranstalter waren total hacke, manche Agenturen, die Leute waren total hacke und jetzt haben wir so eine wirklich richtig gute Agentur. Jetzt haben wir eine richtig gute Agentur, das macht natürlich auch viel aus. Also wie wir jetzt da rangekommen sind, haben sich auch Leo gekümmert und Dirk, unsere Leute da im Hintergrund und da haben wir bestimmt mal eine Telefonnummer für euch.
Kann schon mal den Messbecher.
Ja, das machen wir dann privat hier nicht mehr.
Ja, aber das macht ja auch viel aus, dass du einfach seriöse Partner da hast.
Ja, absolut. Ja. Vor allem, wenn du nicht im Land lebst und sonst niemanden kennst, bist du ja abhängig von Leuten, die ihre Infrastruktur kennen und halt das Beste für dich da rausholen.
Aber haben wir uns auch erspielt über die Jahre. Also ähnlich wie hier in Deutschland haben wir uns da auch vor Ort.
Aber
mühsamer Spiel.
Genau, aber richtig, ihr macht einiges richtig. Euch gibt es jetzt schon so lange und es wird immer größer und ihr kommt immer mehr rum. Also ihr macht eigentlich alles richtig. Insofern Respekt.
Vielen Dank. Ja. Aber ihr scheint ja auch alles richtig zu machen oder für sehr vieles.
Ja, also du, glaub schon, wir haben jetzt auch nicht den Masterplan. Wir sind zwar schon auch strukturiert und nehmen uns immer Dinge vor, aber viele Dinge kann man sich einfach nicht vornehmen und muss sich auf den Moment halt am meisten konzentrieren, wo man die Chance hat, direkt irgendwas Geiles zu machen oder so.
Klar. Was steht
an? Aber das, na, bei uns jetzt erstmal, wir wären ja auch auf Tour natürlich gerade, den ganzen Sommer, 30 Termine hätten wir gehabt und die sind jetzt auch ins nächste Jahr verschoben.
Und ich habe mir gerade Russland-Tour aufgeschrieben.
Russland-Tour, aber nicht mehr dieses Jahr.
Sollten wir mal zusammen nach Russland fahren und
das wäre
vom Leder ziehen.
Das wäre ein schöner Nightliner.
Schöne
Im Konvoi.
Das wäre, aber es wird auch hart mit euch. Also ich glaube,
aber sehr schön und sehr
lustig. Ich bin mir sicher, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das war schon die Anfahrt, von der ich vorhin sprach.
Erstmal Michendorf raus.
Und dann bis nach Russland.
Also Michendorf, kurz einen Schlüpper in die Tanke
und dann bis Moskau.
Next Stop Moskau.
Ja, geil. Wir haben noch eine Rubrik, Bosshaus, geben es euch auf die Ohren, wo wir zumindest im Podcast, wo man keine Musik spielen darf, aufgrund von GEMA-rechtlichen Gründen, wir über Musik reden aber zumindest.
Und wir versuchen immer was rauszupicken, wo wir zumindest denken, was die Menschen nicht so kennen. Und da haben wir als ersten Punkt Link Wray. King of Instrumentals, ein Typ, der war in den 50er Jahren sehr aktiv, der hatte erst eine Country-Band. Und war dann im Koreakrieg und hat einen Lungenflügel verloren, dann konnte er nicht mehr singen. Dann hat er sich entschlossen, eine Instrumentalband zu machen und wurde berühmt, oder er hat quasi diese dann Elektro-Gitarren mit den Lipstick-Pickups, mit den scharfen, schneidigen Pickups berühmt gemacht durch seine Soli in seinen Instrumentalstücken und er hat mittlerweile in vielen Filmen, hört man seine Musik, zum Beispiel Tarantino läuft da rauf und runter, Pulp Fiction, Desperado, 12 Monkeys, Independence Day, hat ganz viel tolle Instrumentalmusik gemacht. Deswegen Tipp 1, aus der Rubrik Sweet Old Time Music, Link Wray Songs würde ich vorschlagen Rumble oder den Batman Theme Song hat er auch gemacht.
Wirklich? Okay.
Oder Jack the Ripper. So weit zu Link Wray. Nummer 2.
Krass, Mann. Link Wray. Hat man was gelernt. Wir haben Musik von einer Schauspielerin rausgesucht, wo die viele Leute kennen werden, aber vielleicht nicht jeder weiß, dass die auch eine grandiose Rockröhre ist. Juliette Lewis. Juliette Lewis, ihre Band Juliette Lewis in the Licks, ist feinster 1A geradeaus Rock'n'Roll, würde ich sagen. Und die Braut ist wirklich eine Rockgranate. Also stimmlich geht die ab wie Schmitzkatze. Es hat Energie ohne Ende.
Show, also Kick-Ass die geht Rock ab wie Iggy Pop auf der Bühne. Ne?
Ja, mehr noch.
Oder noch mehr, ja. Also spricht uns auf jeden Fall mehr.
Nein, also pure Rock'n'Roll Sex Appeal. Also richtig geil. Ja. Unbedingt reinziehen. Juliette Lewis and the Licks.
Nummer 3, The Picture Books.
Freunde von uns.
Freunde von uns. Man kennt vielleicht den Vater von Finn Krapke. Der Vater heißt Klaus Krapke, ein ehemaliger Skate-Profi, Weltmeister.
Skateboard-Weltmeister, ja.
Und
hat früher in einer Band gespielt namens Thump.
Ah, oh, Thump, okay. Und 8 Days a Week.
Ja, richtig. Ja. Crossover, Hardcore-Punkrock. Gedöns.
Skater-Mucke und der war immer auch musikalisch am Werk und das hat er wahrscheinlich so seinem Sohn auch mitvererbt. Und er ist jetzt mittlerweile Produzent und Engineer, Soundman, FOH und alles in einem und ja, Bandbetreuer und
dritte Hidden Bandmember.
Band Daddy, Bandmember von The Picture Books, sind auch sehr viel in Amerika unterwegs, tatsächlich, und machen, ist ein Two-Piece-Band, Schlagzeug und Gitarre.
Oh.
Wie ihr eigentlich?
Das ist ja kein Zufall.
Ja, also, aber geiler Sound.
Ja, wie Manta.
Wie beschreibt man den Sound? Biker, Blues, Alternative, Rock, sowas.
Genau, wie Slide-Gitarre runtergestimmt und das Drum-Kit sind so Pauken und eine riesen, okay, Bass-Drum, die umgestellt, da hämmert er mit den Händen drauf los und so.
Klingt gut.
Also richtig fett. Sollte man sich mal reinziehen.
Kennt ihr Manta, die Band? Die machen so ein ähnliches.
Nee, sind nee.
Nur Schlagzeug und Gitarre.
Ja,
Mantar geschrieben.
Mantar, ja, gut.
Also, du denkst immer, jetzt kommt der Refrain, dann kommt er nicht und dann kommt wieder Strophe und das ist ganz geil eigentlich.
Ja, es gibt geil, also die Black Keys haben ja auch so angefangen, ne? Oder ja. White Stripes natürlich, ja, ne? Gitarre und absolut. Schlagzeug.
Ja.
Aber Picture Books kennt man noch nicht so und man sollte sie kennenlernen. Song zum Beispiel The Hands of Time, ja, von ihrem aktuellen Album.
Okay. Ja, so viel von uns. Habt ihr noch was? Könnt ihr eine Band empfehlen? Du sagst Manta, Specky. Ein heißer Tipp. Kann aus der Mottenkiste sein, kann aber auch was sein, was dir in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist.
Na, es gibt immer, also aus meinen Augen kann man natürlich immer Tool spielen oder Helmet oder Prong.
Mhm.
Es gibt aber so viele neue Sachen auch. Also Five Finger Death Punch sind zum Beispiel auch monstermäßig. Ja, ja, wer bringt denn noch immer mal wieder was raus?
Ich habe mich ja in den letzten Wochen, wo Musik auch ein bisschen Live-Mangelware geworden ist, mal wieder in so Sachen wie Meshuggah reingefuchst.
Oha.
Einfach, weil es nicht nur wahnsinnig toll klingende Musik ist, meines Erachtens, auch wenn sie eigentlich vielleicht zunächst erstmal abschreckend ist, sondern auch, was einfach rhythmisch abgeht oder musikalisch abgeht. Wir waren ja schon öfter auf Kreuzfahrtschiffen in Amerika. 70.000 Tons of Metal heißt ein Kreuzfahrtschiff.
Oh ja, geil. Hört ihr davon?
Super.
Ja,
richtig,
da haben
geil.
Wir auch
Metal Cruises.
Metal Cruises, genau. In dem Fall von Miami über an Kuba vorbei zu den Cayman Islands oder nach Jamaika. Da wir waren jetzt dreimal in Amerika auf so einem Schiff mit dabei,
ja,
und hatten auch letztes Mal wieder zu tun mit Meshuggah. Und Basti und ich saßen auch in dem Theater von dem Kreuzfahrtschiff, wo sonst Musicals aufgeführt werden, ja, im großen amerikanischen Stil, wo dann eben Metalbands sich die Kante geben und einer versucht lauter zu sein als der andere. Und da habe ich wieder diese Genialität bei der Band Meshuggah neu entdeckt und höre mal wieder, jetzt in den letzten Wochen ziemlich viel Meshuggah, muss ich sagen.
Auch interessanter Tipp.
Also, ja, ist interessant. Ja. Ist auch echt ein Schiebermucke.
Ja. Ist ein bisschen, ja.
Aber
wer jetzt ein bisschen vielleicht besser löst, ist vielleicht Porcupine Tree oder Opeth oder
sehr
so,
gut,
sag ich mal. Und jetzt aus diesem Genre, Meshuggah oder Dream Theater oder so, ist natürlich dann schon ein bisschen sehr Mathematik.
Prog Rock.
Ist ein bisschen, manchmal ein bisschen too much.
Hm. Ja, also Leute, vielen Dank fürs Dasein. Und natürlich auch danke an die Zuhörer da draußen. Das war sehr spannend mit zwei Masterminds von In Extremo.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Basti und Specky, schön, dass ihr vorbeigekommen seid.
Ja, danke, sehr, sehr gerne.
Wir sehen uns auf hoffentlich
in Russland
bald mal wieder Festivalbühnen, wo auch immer.
Oh ja.
Oder in Niendorf an der Raste.
Ja. Bis dahin noch ein Unterwerk.
Ja, Leute, also vielen Dank.
Prost. Schaudi.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.